Der Heiko Thieme Club. Alles zu Wall Street, DAX und Rohstoffen.
Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
Ja, und hallo zur neuen Ausgabe von Heiko Thieme Club. Kurz vor der Anlegermesse Invest in Stuttgart zu der Heiko Thieme Club-Mitglieder die Möglichkeit haben, kostenlosen Eintritt zu erhalten und Heiko Thieme persönlich kennenzulernen. Und dort werden wir auch ein Invest-Spezial aufzeichnen. Weitere Infos im Heiko Thieme Club unter diesem Interview. Und die großen Fragen auf der Invest sind ja, wohin mit dem Geld, wohin entwickeln sich die Börsen, und es wird dieses Jahr wohl so viel wie noch nie über Politik gesprochen. Brexit, Trump, Wahlen in Europa und natürlich Allzeithochs an den Börsen. Darauf gehen wir noch etwas später ein in diesem Interview. Herr Thieme, welche sind Ihrer Meinung nach die großen Themen auf der Invest?
Ja, man muss sich fragen, als Anleger, als Privatanleger, soll man sein Geld selbst verwalten oder es anderen geben, um es verwalten zu lassen? Und das ist ein prekäres Thema. Ich selbst habe hier die Auffassung, dass der Privatanleger, wenn er diszipliniert ist, eigentlich erfolgreicher sein kann als die Profis. Denn ein Großteil der Profis, man könnte hier die negativste Statistik nehmen, die sagt, dass sogar 80% der Profis langfristig gesehen den Markt nicht schlagen, das heißt den Index nicht übertreffen. Und dann fragt man sich natürlich als Laie, warum soll ich mein Geld einem Profi geben, wenn ich auch nicht weiß, ob er zu den 20% gehört, die besser sind als der Markt, oder soll ich nicht gleich mein Portfolio in eine passive Portfoliostruktur einbinden, das heißt die sogenannten Exchange-Traded Fonds nehmen, um dann zumindest das Niveau des Marktes zu erreichen. Und dann die Alternative ist natürlich die, kann man als einzelne Person sogar besser sein als der Markt. Und das versuchen wir ja mit unserer Clubmitgliedschaft zu erreichen, dass wir unseren Clubmitgliedern eben einmal in der Woche Ideen vermitteln mit spezifischen Empfehlungen auch, die wir in diesem Interview auch haben werden, wie man den Markt schlagen kann. Das ist kein Garantieschein, aber meine Zielrichtung ist oder Bestrebung ist, für die Clubmitglieder ein Plus von rund 20% im Markt zu erzeugen. Und das ist natürlich eine sehr steile Vorlage. Warum? Weil 20% mehr als das Doppelte ist, was die Börse normal verspricht über langfristige Zeiträume hinweg. Sodass ich auch jeden warnen muss, wenn ich von 20% pro Jahr als Ambition ausgehe, muss das nicht immer eintreffen. Obwohl im vergangenen Jahr unsere Mitglieder und diejenigen, die mich schon länger kennen und mir gefolgt sind auf meiner Hotline, die ich seit 30 Jahren bespreche, die haben ein Plus teilweise erzielt von dem Doppelten, das heißt 40% statt 20%. Also es gibt auch positive Ausnahmen. Nur generell bleiben wir beim Thema. Ich versuche durch gezielte Anlagen, und es sind meist nur 25 Werte, die ich im Portfolio für Anleger empfehle zu halten, dass man dort ein Plus von 20% hat, aber auch dabei regelmäßig umschichtet. Das heißt, wenn man immer Gewinne hat, diese auch mal mitnimmt, wenn sie mindestens 15% oder 20% Plus ausmachen, und dass man nicht auf seinen Gewinnen sitzen bleibt und dann sieht, wie die Gewinne plötzlich, weil die Börse ja sich in Wellen bewegt, wieder nach unten gehen. Und das Frustrierendste dabei ist, wenn jemand ein Plus von, sagen wir, 15% bis 20% oder gar 30% hat, dass er zum Schluss sieht, dass die Position total zerronnen ist und im Minus steht. Das passiert allzu häufig. Also ich empfehle jedem, eine eigene Disziplin zu entwickeln, das ist jetzt Eigenreklame, auch sich mit unserer Clubmitgliedschaft eben intensiv zu beschäftigen. Aber da diejenigen, die jetzt sich hier eingeschaltet haben, ja Clubmitglieder sind, kann ich nur sagen, bitte versuchen Sie es auf der Individualebene mit einer Mischung vielleicht von Exchange-Traded Fonds, die man kaufen kann, und Eigeninitiative, wo man auch spezielle einzelnen Titeln kaufen kann. Den Profis würde ich dabei nur einen sehr beschränkten Betrag geben, aus der Begründung heraus, dass ein Großteil der Profis, egal wie hart sie arbeiten, eben doch nicht einmal den Index schlagen kann.
Das ein oder andere Mitglied hat schon angefragt, warum denn bei uns so viel über Anlagestrategie gesprochen wird, aber Strategie ist tatsächlich das A und O.
Das ist ganz entscheidend. Man muss sich immer wieder über, erstmal muss man, wenn man zum Beispiel hinkommt und sich fragt, wenn wir unser Interview machen, warum sagt der Heiko Thieme nicht gleich seine heißen Tipps? Und dann heißt immer meine Antwort, hört nie auf einen heißen Tipp. Selbst wenn er von Heiko Thieme kommt. Heiße Tipp ist die schlechteste Strategie. Da kommen so viele Emotionen mit hinein, sondern man sollte eine vernünftige, rationell begründbare Anlage empfehlen. Da kommt ein gewisses Bauchgefühl natürlich hinzu, aber nicht die Emotion, sondern Bauchgefühl. Man hat so das gewisse Gefühl dafür, nicht Emotion, das Gefühl dafür, das könnte eigentlich stimmen. Und ich schaue mir ja auch meist Werte an, auch Indizes an, die gefallen sind. Ich kaufe gerne mich in fallende Märkte ein und ungern in steigende Märkte. Das heißt, wenn etwas steigt, dann ist es mir schon weggelaufen. Ich laufe ungern einem fahrenden Zug nach. Ich steige lieber ein, wenn der Zug steht, beziehungsweise man kann nicht sagen, wenn er einen Rückwärtsgang hat, aber wenn man zumindest es einfach hat, sich einzukaufen. Das hat man am besten bei fallenden Kursen, nicht bei steigenden Kursen. Das ist einmal ein Grundprinzip meiner Strategie. Aber wer die richtige Strategie hat, muss auch wissen, dass zu einer Strategie natürlich auch das globale Umfeld hineinkommt. Das heißt, für mich sind drei Komponenten wichtig. Das heißt Wirtschaft. Die Wirtschaft ist die Basis überhaupt für die Börse. Und dann kommt die Politik hinzu. Die Politik hat einen positiven und negativen Einflussfaktor. Sie kann sehr viel zerstören, kann auch Hoffnung aufbauen, wenn sie ein politisches Umfeld entwickelt, was für die Wirtschaft günstig ist. Dieses Thema haben wir zurzeit in den USA mit einiger Skepsis zu betrachten. Und dann kommt zum Schluss natürlich die Börse. Was macht der Rentenmarkt? Was macht die Zentralbank? Und dann ganz zum Schluss kommt man auf die Einzelempfehlung. Das heißt, man muss tatsächlich sich einen systematischen Aufbau nehmen und nicht anfangen mit dem, was empfehle ich denn? Und dann nachkarren, ja, warum empfehle ich das eigentlich? Eine Aktie oder ein Sektor kauft oder ein Land kauft, ich war durch einen Exchange-Traded Fonds, sollte auch vorher wissen, warum mache ich das? Und dann natürlich ganz wichtig auch die Streuung. Alles auf eine Karte zu setzen, kann zwar spektakuläre Erfolge bringen, aber auf der anderen Seite steht dann auch die Totalverlustseite. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. In anderen Worten, ein Portfolio sollte mindestens 10 Positionen haben, maximal 25 und damit eine Zielrichtung plus 20% im Jahr, wobei es durchaus richtig ist, die Position mehrmals umzuschichten, weil einfach ein Papier zu stark gestiegen ist oder die Zielrichtung erfüllt hat. Dann sollte man mit dem größten Teil wieder herausgehen und dann sucht man sich wieder Anlagen, die vergessen sind, wo keiner dabei sein will. Ich habe jetzt zum Beispiel, das können wir später nochmal besprechen, eine ganz spezifische Aktie, die zwar keinesfalls risikolos ist, aber die über 50% gefallen ist und nicht in Deutschland ist, sondern in Japan ist. Ich war aber ein bekanntes Unternehmen und da meine ich, da gibt es Chancen, also solche Dinge mal rauszusuchen und dann vorsichtig mal anzufangen. Also das ist nach wie vor unsere Strategie und ist auch immer Basis unserer Diskussion. Wobei wir natürlich vieles heute zu diskutieren haben, was die Politik anbetrifft in Europa, in den USA und natürlich auch die wirtschaftliche Basis, um dann wieder auf den Aktienmarkt zurückzukommen.
Schon lange nicht mehr ist ja die Börse ein Stück weit getrieben durch die Politik. So wirkt es zumindest, beziehungsweise fühlt es sich an. Die globale Marktsituation. Was ist denn gerade los?
Gut, was wir haben, wir sind jetzt in einer Phase einer politischen Börse angekommen. Politik, kommen wir gleich mal auf uns zu sprechen, auf Europa, was uns ja am nächsten liegt. Dort haben wir das aktuelle Thema Brexit. Jetzt ist der Brexit also offiziell initiiert worden. Ich stelle nach wie vor noch in Frage, ob es tatsächlich dann auch so ausgeführt wird, denn es ist enorm komplex, was wir hier vor uns haben. Auf keinen Fall ist es möglich, innerhalb von 2 Jahren, also bis zum Jahre 2018 oder Ende 2018 den Brexit erfolgreich durchgeführt zu haben. Das geht rein praktisch nicht. Ich nenne nur mal 2 oder 3 Zahlen. Das Handelsabkommen mit Kanada. Kanada hat ungefähr halb so viele Menschen wie England. Das Abkommen mit Kanada hat 7 Jahre gedauert, um es fertigzustellen. Und daran hat auf kanadischer Seite haben 700 Personen dran gearbeitet, vollberuflich. 7 Personen, 7 Jahre lang gearbeitet. In England stellt man zurzeit 20 Personen zur Verfügung, die den Brexit mit dem Handelsabkommen absolvieren sollen. Also eine Unmöglichkeit. Und das wollte man in 2 Jahren machen. Also daran kann jeder erkennen, dass das im Grunde genommen eine absolute Illusion ist. Man hat hier nicht die Ressourcen, die notwendigen Arbeitskräfte, die da sind. Man hat auch keine Vorstellung, was es bedeutet. Und nochmal eine Zahl in den Raum zu werfen. Ungefähr 20.000 Gesetze müssen die Engländer verändern. Denn das sind die Zahl der Gesetze in etwa, die England mit der EU verbindet. Man ist ja nun hier 44 Jahre in der EU gewesen. Das heißt, es ist eine Scheidung, die komplexer nicht sein kann. Und die Naivität zu sagen, wir machen das alles sehr schnell, holla da poppt, nicht wahr, alles bleibt beim Alten, nur wir werden wieder souverän, das ist eine Naivität hoch 3. Und um noch mal eines zu sagen zum Brexit, hier hat die ältere Generation, 50 Jahre alt sind, die haben Angst gehabt, weil sie geglaubt haben, aufgrund einer falschen Information, sind also fehlinformiert worden während des Wahlkampfes, nicht wahr, dass die EU England Geld kostet und besonders dieser Altersgruppe. Das stimmt nicht. Die bekommen von der EU Geld. Das zweite ist, dass die tragende Generation, also die jetzigen, die 35- bis 50-Jährigen oder 25 oder 18 Jahre alt sind, nicht wahr, die wählen können, die Jungwähler und die tragende Generation, die voll im Geschäftsleben ist, die haben mehrheitlich sich für den Verbleib in der EU ausgesprochen. Mir ist noch wichtiger, diejenigen, die noch nicht wählen können, aber die 15- bis 18-Jährigen, die frei denken können, die aber noch nicht wahlberechtigt sind, die sind mehrheitlich für den Verbleib in der EU. Was heißt das? Der Brexit, der Austritt aus der EU, ist von denen beschlossen worden, die eigentlich abgedankt haben, die nicht mehr die führenden Markttreiber sind. Die ältere Generation, die nur davon leben können, dass die nachfolgende Generation genug verdient, sodass die Älteren ihre Pension auch ausbezahlt bekommen. Das heißt, die Welt ist hier auf den Kopf gestellt worden. Die falsche Gruppe hat etwas bestimmt, die hinterher kein Sagen mehr hat. Und die nächste Generation und die derzeitige führende Generation, die werden benachteiligt. Das ist also im Grunde genommen eine katastrophale Situation, die kaum angesprochen wird, weil jeder sagt, die Demokratie hat gesprochen. Ja, sie hat gesprochen durch Fehlinformationen. Und deswegen sage ich nach wie vor, wenn man einmal voll in den Verhandlungen ist, wird vielleicht doch die englische Seite erkennen, das macht keinen Sinn. Nur das Wiedereintreten wäre übrigens sehr kompliziert, weil dann alle 27 Länder in der EU wieder dem Wiedereintritt zustimmen müssen. Also mit diesem Brief, der ausgeschickt wurde am 29. März, ist ein ganz wesentliches historisches Kapitel geschrieben worden, was sehr bedauernswert ist. Und dann kommt noch die schottische Frage hinzu. Bleibt Schottland in Großbritannien oder will Schottland, wo jeder Distrikt in Schottland sich mit hoher Mehrheit, mit 62% gegen 38% Neinsager, haben sich für den Verbleib entschieden. Und dann kommt noch Nordirland hinzu, wo sich die Mehrheit auch für die EU entschieden hat. Also das ist ein nicht zu übersehendes Problem, was wir bewerkstelligen müssen für die Großbritannien negativ und natürlich auch eine Belastung für Europa, auch wenn England immer ein Querulant war in der Mitgliedschaft. Aber es ist im Grunde keine glückliche Situation. Aber den größten Nachteil hat meines Erachtens Großbritannien. Und das wird man in den nächsten Jahren sehen. Europa kann und wird dies überleben, denn Europa ist eine Konzeption, die auf Dauer ausgerichtet ist. Und wenn wir zurückschauen auf die vergangenen 70 Jahre, nicht wahr? Wir haben ja jetzt den Vertrag von Rom gefeiert. Ich war, das war 57 der Fall, als wir anfingen. Da muss man sagen, in diesen 60 Jahre sind es gewesen, nicht wahr? In diesen 60 Jahren haben wir enorm viel erreicht. Es ist fantastisch, wo wir schon hingekommen sind. Und das, was wir vor uns haben, sind zwar Herausforderungen, die wir bewerkstelligen können. Also ich bin und bleibe ein absolut überzeugter Europäer und sehe in Europa die Lösung und nicht das Problem, auch wenn sich Europa natürlich restrukturieren muss immer wieder, sich immer wieder fragen muss, ob wir die richtige Politik betreiben, ob Brüssel nicht zu verkrustet ist. Das kommt alles noch hinzu, aber die Vision Europa bleibt bestehen und daran ändert sich auch in Zukunft meines Erachtens nicht trotz aller Schlagzeilen.
Ja, ist halt die Frage, ist also ein Exit ein Negativbeispiel für andere, die dem eventuell folgen wollen?
Gut, da kommen wir auf Frankreich zu sprechen. Dort wird ja am 27. gewählt. Gestern hatten wir die Diskussion mit den 11 Präsidentschaftskandidaten, wobei einige von vornherein wegfallen. Die haben noch nie mehr als ein halbes oder 1% der Wählerstimmen bekommen. Beschäftigen wir uns mal mit dem Resultat von gestern. Hier haben wir Frau Le Pen auf der einen Seite, eine Art Brexit-Alternative für Frankreich, was absolut abzulehnen ist. Und sie wird also maximal ihre 25% bekommen. Sie kann vielleicht bei der Auswahl auf jeden Fall mit in der Führungsgruppe sein. Davon gehe ich einmal aus. Aber dann würde ich sagen, Herr Macron ist derjenige, der als Neutraler, obwohl er Finanzminister bei der derzeitigen Regierung war, der die zweitgrößten Stimmenansammlung bekommt, wenn nicht sogar die größte Stimmenabsammlung bekommt. Und er wird dann als Gemäßigter sozusagen gegen Frau Le Pen antreten am 7. Mai. Das wäre meine Prognose. Und ich würde mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, 75% Wahrscheinlichkeit, dass er dann gewählt wird. Herr Fillon hat zu viele persönliche Probleme mit der Anstellung seiner Frau etc. etc. und scheint da nicht mehr im Rennen zu sein, obwohl er sonst ein qualifizierter Mann ist. Aber ich würde ihn ausschließen. Das heißt also im Klartext für mich, Herr Macron, gegen Frau Le Pen und Herr Macron wird am 7. Mai gewinnen und das wird eine gewisse Erleichterung für Europa bedeuten, auch für die Börsen. Jetzt komme ich auf die Börse zu sprechen, weil man dann sagt, ach, Europa steht also nicht vor einer neuen Herausforderung, wir bleiben zusammen und das könnte nochmal beim DAX bedeuten, dass wir den Höchststand von 2015, vom April 2015 von knapp 12.400 doch erreichen, wo wir ja gerade am Montag knapp gescheitert sind und dass wir dann auf ein neues Höchstniveau kommen, aber weit über 12.500 sehe ich den Markt bis zum Sommerbeginn nicht, sondern dann eher ein Markt, der wieder im Sommer aus verschiedenen Gründen nochmal zurücktaucht. Da spielt Amerika auch eine gewisse Rolle. Und dann gibt es wiederum enorme Chancen für unsere Clubmitglieder, sich wieder einzukaufen. In anderen Worten, Frankreich ist nicht der Gefährdungsfaktor, den man hier in den letzten Wochen oder Monaten immer mal wieder andeutungsweise gesehen hat. Allerdings muss ich unsere Clubmitglieder warnen, meine politischen Prognosen in den vergangenen 12 Monaten zumindest waren nicht richtig. Ich hatte nie geglaubt, dass der Brexit kommt. Ich habe auch nicht geglaubt, dass Donald Trump gewählt wird. Also insofern muss man jetzt mit einem gewissen vorsichtigen Prise Salz nehmen, was ich hier jetzt im Klartext einmal ausgedrückt hatte.
Trump ist nun inzwischen Präsident, ja, und er regiert. Mehr schlecht als recht, aber er hatte auf jeden Fall anfangs einen sehr positiven Einfluss auf die Börse. Wie sieht es denn derzeit aus? Wie ist denn die Trump-Agenda?
Sie haben recht. Wir haben eine Trump-Rallye gehabt, das waren 20%, das ist schon beachtlich, also eine absolute Hosse von der Wahlnacht vom 8. November ausgehen. Und ich hatte damals trotz meiner Schieflage in der Prognose des Wahlausgangs mich sofort gedreht in der Wahlnacht, einfach gesagt, auf meiner Hotline und in anschließenden Interviews auch, was wir hier geführt haben im Club. Wie gesagt, Trump muss man anders sehen. Trump könnte besser sein als Präsident. Wir haben den Wahlkämpfer gesehen, der aus wahltaktischen Gründen Dinge gesagt hat, die er hinterher nicht ausführen würde. Nun versucht er das auszuführen und er benimmt sich eigentlich nicht präsidentschaftlich. Es war so eine Enttäuschung aus meiner Sicht. Und das, was er erreicht hat, ist relativ bescheiden. Aber es gibt noch einen Großteil seiner ursprünglichen Wähler, nämlich fast 75-80%, die voll hinter ihm stehen, die alles großartig finden, was er macht. Und er hat gerade in der Industrie eine enorme Unterstützung. Und das wahrscheinlich deswegen, weil er ein Mensch ist. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, sondern nur wie jeder andere auch übers Fernsehen, dass Trump doch im persönlichen Treffen eine gewisse Aura hat, die motiviert. Zwar für mich unverständlichen Gründen, aber irgendwo kommen doch die ganzen Unternehmen aus den Treffen des Weißen Hauses immer wieder heraus und sagen fast ausschließlich, das war großartig. Und was mich immer wieder wundert, er muss also eine Ausstrahlung haben, die auf dem persönlichen Bereich auf die Leute etwas auswirkt. Denn faktisch gesehen, seine erste große Aktion, die Gesundheitsreform von Obama zu stürzen und durch eine neue zu ersetzen, das ging schief, weil man keine Alternativkonzeption hatte. Das Paket von Obama, die Gesundheitsreform im Ansatz richtig, aber in der Ausführung sehr schlecht. Die Kritik war berechtigt, nur die Alternative fehlte. Und deswegen werden wir diese jetzige Gesundheitsreform noch nicht bekommen. Sie wird frühestens am Ende des Jahres, wenn überhaupt, anfassbar sein. Und das, was jetzt Trump möchte, ist, er möchte jetzt die Steuerreform durchführen. Aber auch da gibt es enorme Probleme. Warum? Als er gewählt wurde, musste er 4.000 Neubesetzungen, politische Neubesetzungen vornehmen. Das ist ungefähr die Zahl, die ein neuer Präsident vornehmen muss, wenn es gerade zu einem Parteiwechsel kommt, wie dieses von den Demokraten zu den Republikanern. Und von diesen 4.000 hat er meines Erachtens nicht mal ein Drittel bisher ausgefüllt. Das heißt, die Ministerien sind leer von der politischen Agenda her gesehen. Sie sind zwar besetzt mit den Beamten, die bleiben als Stab. Die Expertise ist auf breiter Basis zwar vorhanden, aber die Durchsetzbarkeit von oben fehlt, weil nur die Kabinettsmitglieder, also die Minister, die sind gewählt worden, aber die Untergruppen, die Stellvertreter, die Staatssekretäre und Unterstaatssekretäre etc. etc., die gibt es nicht. Das heißt, der Chef arbeitet ohne seine politische Basis, nicht wahr, in den einzelnen Ministerien. Und damit ist die Durchschlagskraft und Durchsetzungskraft absolut limitiert. Man arbeitet hier auf sehr dünnem Boden und deswegen ist das, was wir erleben, sehr viel Showgeschäft. Wenn immer ein Unternehmen sagt, wir stellen 50 oder 100 oder 1000 Leute ein und was auch immer, wird das groß postuliert. Aber das ist nicht das, was ein Präsident machen sollte. Es geht hier um den größeren Wurf. Und dann, wenn man sein Verhalten sich anschaut, wie es mit den internationalen Politikern tut, die einen werden mit Handschlag minutenlang begrüßt, dann bei Frau Merkel gibt es keinen Handschlag. Also dass die Pressekonferenz, wer es gesehen hat, Frau Merkel gegen Donald Trump. Donald Trump wirkte wie ein Oberschüler bescheidensten Maßes. Sie war ein absoluter Profi, hat die Sache souverän geregelt, nicht wahr? Aber das, was Trump von sich gibt, morgendlich mit seinen Twitter-Nachrichten, das ist nicht präsidentschaftlich. Und ich sage es auf den Punkt gebracht, Donald Trump ist ein König ohne Kleider. Und das, was er bisher gebracht hat, hat mich wenig überzeugt, auch wenn es Zuspruch bei den Unternehmen in Amerika noch findet, weil man wahrscheinlich hofft, dass die Steuersenkung kommt, was meines Erachtens frühestens im Herbst, wenn überhaupt, der Fall sein kann. Also ich erwarte von diesem Jahr sehr wenig an eigentlichen Ausführungen. Das Infrastrukturprogramm wird frühestens im nächsten Jahr angepackt werden können. Also da wird viel geredet, aber wenig gemacht werden. Und diese Enttäuschung kann sich im Markt, nachdem wir dieses Plus gesehen haben, neue Höchststände noch vor wenigen Tagen beim Freiverkehrsmarkt, das kann sich spätestens im Sommer dann doch zu einer Ernüchterung umgestalten, die dann zu einem Rückgang des Dow Jones, müssen wir beim Index so nennen, auf die jetzt knapp, also 20.500 Marken. Wir waren schon über 21.000. Wir werden die 20.000 Marke im Sommer testen und vielleicht sogar auf die 19.000 Marke zurückkommen. Ob wir diese unterschreiten, darüber kann man streiten. Aber wenn das dann der Fall ist, dann wäre das ein Einstieg für unsere Clubmitglieder. Dann kann man Amerika wieder kaufen. Also im Klartext, in der Nähe der 19.000 wird Amerika interessant. Jetzt auf diesem Niveau nur sehr selektiv. Ich habe nur eine einzige Empfehlung. Das ist die Goldman Sachs Aktie, weil sie über 10% gefallen ist, unter $230. Da kann man mit 2% seines liquiden Kapitals schon mal einsteigen. Aber ansonsten habe ich keine aktuelle Empfehlung, weil die Empfehlungen, die ich gebracht habe in den letzten Wochen, über ihr Kaufniveau gegangen sind. Die sollte man also halten. Dazu gehört die ExxonMobil zum Beispiel. Wer sie zwischen 80 und 82 gekauft hat, kann sie weiter halten. Die Nike kann man halten, wenn man sie zwischen 50 und 52 gekauft hat. Die Restbestände von Apple Computer sind zu halten. Sie hat ein neues Höchststand erreicht, aber man hat schon den größten Teil der Gewinne mitgenommen, weil das weit mehr als 20% waren. Also bitte, das, was man gekauft hatte, kann man mit einer gewissen Restriktierung halten, mit Stopp sich absichern. Und die einzige aktuelle Kaufempfehlung wäre Goldman Sachs für mich in Amerika zurzeit knapp unter 230, wobei dann die nächsten 2% erst knapp unter der 200-Dollar-Marke zu kaufen wären. Das wäre also das aktuelle System in den USA. Und in Deutschland beim DAX, um auf den Markt gleich zu kommen, da gibt es eigentlich zurzeit neben der VW, die bei 134 attraktiv ist, weil es Fragezeichen im Autosektor gibt, aber da wäre sie für mich kaufenswert. Mit 2% des liquiden Kapitals kann man hier etwas tun. Und die Deutsche Bank Aktie um die 15,5 €. Also wenn immer sie in der Nähe der 15,5 € ist oder etwas niedriger, kann man 2% dort investieren und würde dann nach weiteren Rückgängen von mindestens 5 bis maximal 10% die Position aufstocken. Weitere 2%, da hätte man 4%. Sowohl bei VW also unter 125, dann die zweite Tranche aufkaufen, bei der Deutschen Bank unter 14,5 mit der nächsten Tranche reingehen und dann nochmals, wenn es nochmals weitere 5% fällt, was ich übrigens bezweifle, dann hätte man eine volle Position von 5 bis 6% in diesen Titeln. Das würde die Strategie sein. Den Index an sich würde ich beim DAX jetzt nicht mehr kaufen, auch nicht mit einem Exchange-Traded-Fonds-Modell, weil wir jetzt in der Nähe der Höchststände sind. Am Montag hatten wir ja die Höchststände quasi während der Börsensitzung erreicht. Wir waren ja knapp an 12.400 herangekommen, aber wir haben auf Schlusskursbasis uns nicht an das Niveau vom 10. April 2015 annähern können. Und dieses Niveau lag eben am 10. April 2015 bei 12.375. Und diese Marke können wir aus meiner Sicht doch nochmal im zweiten Anlauf von jetzt bis zum Anfang Mai, wenn die französischen Wahlen so aussehen, wie ich skizziert hatte, dann doch noch einmal sehen. Aber danach wird die Börsenluft aus Bewertungsgründen und Zeitgründen wird die Luft etwas dünner. Denn wir kommen dann in die schwächere Börsenphase von Mai bis Oktober hinein, wobei ich dann mal ein Abtauchen sehe. Auch nochmal in Deutschland könnten wir dann die 12.000-Marke unterschreiten, vielleicht sogar die 11.000-Marke ins Blickfeld bekommen. Alles unter dem Windschatten der Wall Street, weil sie zurückkommt, um dann zu sagen, jetzt ist Kaufniveau. Also ganz klar für unsere Clubmitglieder, während ich eine Schwäche im Sommer erwarte, aus politischen Gründen primär, nicht aus wirtschaftlichen, sondern aus politischen Gründen, wenn wir dann dieses Sommerloch bekommen, das wäre dann nochmal die richtige Einkaufschance, sowohl beim Index als auch bei Einzeltiteln. Und deswegen habe ich zurzeit, wo wir in der Nähe der Höchststände sind, relativ wenige akute Kaufempfehlungen. Ich hatte das Öl empfohlen. Dort haben wir jetzt 10% gewonnen. Wer also meiner Empfehlung gefolgt ist von OOEA, das ist das Nordseeöl auf physischer Basis durch einen Exchange-Traded-Fonds in Deutschland zu handeln. Das Tiefstniveau war vor 7 Tagen genau, also vor einer Woche jetzt, waren wir hier oder Anfang vergangener Woche waren wir bei 19,5 € gewesen. Jetzt sind wir bei 21,5 €, haben also glatte 10% gewonnen. Das ist ein sehr schneller Aufwärtstrend. Da würde ich schon ein Drittel der Gewinne mitnehmen, um dann bei weiteren 5% das nächste Drittel zu nehmen. Das letzte Drittel würde ich dann rausnehmen, wenn wir gut 20% in dieser Position haben. Warum? Weil das Öl auch wieder zurückkommen wird nochmal. Wird nochmal die 50-Dollar-Marke testen. 45 haben wir ja fast schon gesehen. Das werden wir auch nochmal aufsuchen können. Begründung, die Amerikaner produzieren sehr viel mehr Öl jetzt. Und das, was die OPEC kürzt, wird eigentlich durch die Überproduktion der Amerikaner aufgesaugt. Das heißt, wir haben nach wie vor mehr Öl auf dem Weltmarkt, als es in der Nachfrage vorhanden ist.
Jetzt haben wir einige Bereiche angesprochen, wir haben die Politik angesprochen, wir haben die Rekordhochs angesprochen. Bleibt noch eine Frage, wie sieht's mit der Inflation aus am Markt?
Sehr gutes Thema. Inflation sah anfänglich vor einigen Wochen noch so aus, als ob es wirklich ein Thema sein könnte. Ich glaube, jetzt kann man Folgendes sagen, Deflation liegt hinter uns. Wir werden also keine negative Preisentwicklung bekommen, dass die Preise fallen. Aber ein überstarkes Ansteigen der Inflationsrate, sowohl in Europa als auch in den USA, überstark heißt über der 2%-Marke, das ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, wir werden eine gemäßigte Inflationsrate haben, sodass die Notenbanken aufgrund von Inflationssorgen nicht bremsen müssen. Wir haben ja in Amerika die Erhöhung der Leitzinsen gesehen. Wir haben 2 Leitzinserhöhungen bisher gehabt. Das heißt, wir haben jetzt eine dritte insgesamt gehabt seit Dezember 2015. Wir haben dann die zweite gehabt im Dezember 2016. Die dritte haben wir gehabt jetzt gerade hier im März. Wir werden wahrscheinlich noch eine vor Jahresmitte bekommen und dann eventuell noch mindestens 1 oder 2 bis zum Jahresende. Das heißt in diesem Jahr insgesamt mindestens 3 bis 4 Leitzinserhöhungen. Aber das wäre es, um dann im nächsten Jahr uns weiter nach oben zu entwickeln. Denn wir sind immer noch in einem sehr niedrigen Zinsbereich. Das heißt, die Tagesgelder in den USA liegen zurzeit bei 0,75%. In Deutschland sind sie am Nullpunkt oder in Europa, weil Herr Draghi nach wie vor eine großzügige Kreditpolitik betreibt, die in der zweiten Jahreshälfte etwas restriktiver sein dürfte, weil Europa übrigens auch jetzt beginnt zu expandieren und zu wachsen. Und global betrachtet ist Europa sogar attraktiver von der Bewertungsbasis als die USA. In Amerika haben wir einen sehr hohen Dollar, der über seiner Kaufkraft steht. Europa, besonders Deutschland, profitiert von einer Unterbewertung des Euros. Wir als größtes Exportland der Welt profitieren davon, sodass man sagen kann, wir haben dann im Endeffekt doch gute Steigerungsraten. Und die würden bei mir beim Sommerloch, wenn es dann auch käme, nicht wahr, besonders auszunutzen sein durch entschlossene Käufe, wobei ich jetzt etwas mich bedeckter halte, denn all das, was ich bisher empfohlen habe, ob es eine Commerzbank ist, ob es eine Bayer ist, nicht wahr, dann noch Restbestände, die man hier bei der Allianz hat, dann die Lufthansa ist sehr gut gelaufen. Also ich will nicht alles aufzählen und mich dabei loben wollen indirekt, aber alles ist ja bei uns bisher aufgegangen. Wir haben keine klassische Schieflage bei uns. Das heißt, wir haben eigentlich nicht einen einzigen Titel, der bisher nicht gelaufen ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Clubmitglieder dies auch bestätigen können von dem, was sie gehört haben. Denn es passiert sehr selten, ich bin ja seit 45 Jahren im Börsengeschäft tätig, dass man einen so langen Zeitraum hat, ohne mal eine total mal daneben gegriffen zu haben bei Werten. Aber all das, was wir bisher empfohlen haben, ob es die Bilfinger war mit +20%, nicht wahr? Dann hatten wir, Bilfinger hat über 30% gemacht, die Fielmann war 20%. Unsere Goldwerte sind gut gelaufen, nicht wahr? Und da konnte man jetzt noch die Newmont Mining nehmen, die zwischen also 32 und 34 Kaufenswert wäre. Aber ich will nochmal abschließend mit einer ganz klaren Empfehlung kommen, die neu ist. Heute gerade ganz aktuell, und zwar in Japan. Japan ist für mich ein interessantes Land, nur der Index ist zu hoch, über knapp unter 19.000 ist mir zu hoch, müsste um 18.000 oder runterstehen, um kaufenswert zu sein. Aber eine Aktie, die sehr stark gefallen ist, 60% gefallen ist, ist die Toshiba. Ich selbst benutze einen Toshiba-Computer, deswegen sehe ich den Namen jeden Tag. Die Toshiba ist hier in Deutschland zu kaufen, sie wird auch in Deutschland gehandelt, bei 1,84 zurzeit, also 1,84 €. Da würde ich also 2% des liquiden Kapitals investieren, würde es als ein risikobehaftete Anlage sehen, aber durchaus 2% investieren und dann nochmal nachkaufen, 2% um die 1,60, also 1,60 €. Und dann, wenn das eintreffen sollte, dann werde ich mich nochmal mit unseren Clubmitgliedern unterhalten in unseren Interviews, ob man dann noch eine dritte Tranche machen sollte, was also über 4% hinausgeht. Aber jetzt 2% bei 1,84 € investieren. Zielrichtung wäre hier 25-30% in den nächsten 9-15 Monaten.
Börse hören mit Heiko Thieme. Heiko Thieme Club.